Crime and Investigation, dein True Crime Podcast. Warnung: Dieser Podcast thematisiert wahre Fälle, Verbrechen und Ermittlungen und enthält Schilderungen von Gewalt. Dieser Podcast ist ausdrücklich nicht für Kinder geeignet.
Hallo und willkommen beim True Crime Podcast von Crime and Investigation. Hier erzählen wir euch in jeder Folge von einem besonders ungewöhnlichen Kriminalfall. Dabei geht es uns um Täter, Opfer und Betroffene, ebenso wie um die Arbeit von Ermittelnden und der Justiz. Wenn ihr spannende True Crime Dokus auch einmal auf dem Bildschirm oder Display sehen wollt, könnt ihr das mit Crime and Investigation rund um die Uhr tun. Zu empfangen unter anderem in den Pay-TV-Paketen von Sky, Vodafone und Telekom, aber auch zum Streamen bei Amazon oder Apple. Alles Weitere erfahrt ihr unter crimeandinvestigation.de. In unserer fünfteiligen Reihe Protokolle des Bösen hört ihr nachgestellte Originalinterviews des Profilers Stefan Harbort mit deutschen Serienmördern. Während Harbort persönlich zu hören ist, werden die Rollen der Täter von namhaften deutschen Schauspielern übernommen. In dieser Folge geht es um Marianne Löhr. Der Tätername wurde zum Schutz der Persönlichkeitsrechte geändert. Sie wird gesprochen von Michaela May. Die langjährige Krankenschwester arbeitete zuletzt auf der Intensivstation einer großen Klinik und galt als fachlich hochkompetent. Als sich dort die Todesfälle häuften, blieb ihr Handeln zunächst unbemerkt. Am Ende wurden ihr 6 Tötungsdelikte nachgewiesen. Vor Gericht bestritt sie alles. Doch die Richter sahen in ihren Taten kein Mitleid, sondern den Ausdruck von Allmachtsfantasien.
Marianne Löhr arbeitet seit fast 4 Jahrzehnten als Krankenschwester. Sie nimmt sich vornehmlich den Schwerstkranken an, den hoffnungslosen Fällen. Anfang des neuen Jahrtausends häufen sich die Todesfälle auf ihrer Station. 8 Menschen sterben auf unerklärliche Weise in kurzen Abständen. Lange bleibt ihr kriminelles Tun unbemerkt. Vor Gericht leugnet Marianne alles. Sie spricht von einem absurden Irrtum. 6 Tötungsdelikte werden ihr nachgewiesen. Auch ich gehe davon aus, dass es Marianne Löhr weniger um das Wohl der Patienten ging, als vielmehr um sie selbst. Diese Hypothese zu überprüfen, dürfte ziemlich schwierig werden, denn diese Frau gilt als misstrauische und schwer zugängliche Person, die gerne auf ihrer Meinung beharrt.
Gab es in Ihrem Beruf auch mal dunkle Momente? Das kennt man ja, habe ich in meinem Beruf auch schon erlebt.
Natürlich. Ich denke mal, in den letzten Jahren, die Ansichten haben sich da etwas verschoben.
Ansichten zu was?
Es war wie so ein Aktivitätswahn. Sterben ist, es dürfte doch keinem ersterben.
Hatten Sie manchmal das Gefühl, dass eher das Sterben verlängert wird?
Ja, das Sterben ist verlängert worden, nicht das Leben.
Wann beginnt denn das Sterben?
Das ist eine schwierige Frage. Es ist eine sehr schwere Frage.
Naja, aber auch das verlängerte Sterben hat ja irgendwann mal seinen Beginn. Kann man das sehen?
Wenn ein Mensch stirbt, das Gesicht. Das Gesicht wird anders. Und es ist, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, es wird wie ein Dreieck. Das Gesicht verformt sich. Der Mensch sieht auf einmal ganz anders aus. Wenn man diesen Blick dafür hat.
Wie war denn das Verhältnis zu Ihren Kollegen damals, so vor 5, 6 Jahren?
Ich bin ein Einzelgänger. Aber ich bin kein Außenseiter. Ich habe mich nicht ausgegrenzt, abgegrenzt. Ich habe alle Aktivitäten mitgemacht, also feiern und so.
Sie sagen, dass Sie eine Einzelgängerin sind. War denn diese Isolation freiwillig oder hat man Sie da mehr oder weniger hineingeschoben? Erzählen Sie doch mal.
Ich denke, das war von beiden Seiten. Ich habe mich dafür eine Lebensphilosophie entschieden, die vielleicht ein bisschen verschroben war.
Erzählen Sie mal. Wir lassen uns auch Zeit. Ist überhaupt kein Problem. Möchten Sie ein Taschentuch?
Nein, danke. Ich habe selber eins mitgebracht, vorsorglich. Es ist merkwürdig. Aber man hat mir nachgesagt, oder ja, der Psychologe gesagt, ich wäre blockiert auf meiner Gefühlsebene. Aber dann gab es wieder Situationen, wo mich jemand angesprochen hat und ich konnte nichts sagen. Und dann habe ich geweint.
Also fühlen Sie sich in Ihrer Emotionalität verkannt? Haben Sie sich vielleicht so eine Art Panzer zugelegt, damit man Sie nicht verletzen kann?
Ja, ich denke schon, dass es so ein Panzer ist, um sie ein bisschen abzugrenzen. Oder auch, ja, dass man nicht alles von sich preisgibt, denke ich.
Eine ganz wichtige Aussage. Marianne besitzt offenbar nicht die Fähigkeit, sich anderen Menschen zu öffnen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das ein Grund dafür, warum sie zur Mörderin wurde. Ich vermute mal, dass es bei Ihnen so eine Art Impuls gegeben haben muss. Das Leben dieses Patienten möchte ich jetzt vorzeitig beenden. Können Sie sich an diesen Punkt erinnern? Es passiert ja nicht einfach so.
An einen genauen Punkt kann ich mich nicht erinnern, weil die Krankheitsgeschichten sind ja so unterschiedlich. Aber irgendwann muss da so eine Sinnlosigkeit gewesen sein. Vom Verstand her.
Es gab für Sie zwei Gruppen von Patienten. Die Opfer und die Nicht-Opfer. Und irgendetwas muss Sie ja inspiriert haben. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass Sie das gemacht haben, weil Sie schlechte Laune hatten.
Nein, ich hatte selten schlechte Laune. Wenn ich in die Arbeit kam und meinen Kittel anhatte, dann war das so, wie wenn eine Jalousie runtergegangen ist und ich tat meine Arbeit. Vielleicht nach der Trennung von meinem Mann, da ging es mir nicht so gut.
Das ist auch vollkommen normal. Das würde mir auch so gehen. Aber ich möchte Sie trotzdem noch mal zurückführen. Wir haben ja über diesen Impuls gesprochen, der da gewesen sei. Und bei Ihnen ist es ja so gewesen, ist ja nicht nur einmal passiert, sondern mehrmals.
Ja, die Frage, was mache ich hier jetzt und wo soll das hinführen?
Haben Sie sich jetzt gestellt?
Ja.
Und die haben Sie dann für sich beantwortet?
So sehe ich das heute, ja.
Marianne Löhr hat in allen Fällen vorsätzlich getötet. Dennoch spreche ich bewusst eher abstrakt über die Taten, weil ich ihr den Zugang erleichtern möchte und ihr Gelegenheit geben will, sich als Mörderin zu präsentieren, ohne als solche etikettiert zu werden. Ich möchte eben nicht, dass sie sich schämen muss. Und warum haben Sie sich von Fall zu Fall anders entschieden? Also Sie haben ja Entscheidungen getroffen.
Das ist ja genau die Frage, die ich mir auch immer stelle. Warum habe ich da eingegriffen? Ich hätte ja nur warten brauchen. Die wären ja sowieso gestorben.
Ja, wahrscheinlich.
Nicht wahrscheinlich. Die wären gestorben.
Mich hat eine Sache stutzig gemacht. Sie sollen ja gesagt haben, es habe Fälle gegeben, wo die Angehörigen dabei gewesen seien, als die Tat passiert ist. Stimmt das oder ist das nur eine Geschichte?
Nein, nein. Nein, das ist keine Geschichte. Das ist keine Geschichte. Das war mir sehr wichtig, dass die Angehörigen dabei waren. Da war eine Patientin, die war schon sehr lange krank. Das Herz hat nicht mehr genug Leistung gebracht. Ja, man hat auch versucht, den Blutdruck zu heben mit Medikamenten und das ist teilweise auch gelungen. Aber sie wollte nicht. Sie war manchmal ganz klar und manchmal war sie desorientiert. Der Ehemann kam immer zu Besuch. Er saß am Bett. Und wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Mal hat sie ihn erkannt, mal hat sie ihn nicht erkannt. Er wusste nie, was ihn erwartet, wenn er zu Besuch kam. Ein paar Mal hat sie auch gesagt, dass sie nicht mehr leben will, aber das kann man in dem Zustand ja nicht mehr so ernst nehmen. Und wie er da so am Bett saß, da habe ich irgendwie gedacht, was wird jetzt werden? Wie soll das weitergehen? Und dann habe ich irgendwie auch die Frau angeschaut und das Gesicht war auch schon wieder so verändert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, er möge doch schauen, ob es einen späteren Zug gäbe und den möge er dann nehmen. Er ist dann nochmal in die Cafeteria gegangen und dann hat er sich wieder ans Bett gesetzt. Ja, und dann habe ich das Medikament gespritzt und bin dabei geblieben. Ja, ich wollte, dass er Abschied nehmen kann.
Auffällig bei dieser Schilderung ist, übrigens sehr typisch für Serienmörder, dass nur die Tathandlungen beschrieben werden, ohne den Erlebnishintergrund preiszugeben. Deshalb mache ich jetzt den Versuch, Sie direkt darauf anzusprechen. Können Sie mir sagen, was Sie in diesen Momenten empfunden haben?
Empfunden? Nichts. Ich glaube nichts. Nein, nein, nichts, gar nichts. Ich bin da gestanden.
Warum haben Sie dem Mann gesagt, er soll einen späteren Zug nehmen? Welche Kraft hat Sie da angetrieben?
Ich glaube, ausschlaggebend war, dass ich immer genau sehe, wie wird das? Wie soll das weitergehen? Wie bei dem einen Patienten, den wir 10-mal reanimiert haben. Also gut, dann reanimieren wir ihn noch ein 11. Mal. Ja, und? Aber was haben wir damit erreicht?
Hatte das keinen Sinn mehr?
Ja, man hätte das machen können, aber wozu? Für was für einen Sinn? Kein Therapieerfolg mehr, kein gar nichts mehr. Was hätte man erreicht?
Ja, und was haben Sie dadurch erreicht, dass Sie die Patienten getötet haben?
Auch nichts.
Wollten die Patienten sterben oder wollten Sie, dass die Patienten sterben?
Beides. Ich habe mit einem Patienten auch ganz lange gesprochen, der auch die Therapie abgelehnt hat, der gesagt hat, es hat keinen Zweck mehr, kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Die Angehörigen haben sich am Vorabend auch schon verabschiedet, die konnten das Leid auch nicht sehen.
Hatten Sie so etwas wie ein Mitteilungsbedürfnis?
Nein. Wem hätte ich das mitteilen sollen?
Naja, manche machen das eher verklausuliert. Die stellen bestimmte Fragen, die manche dann nicht verstehen. Oder sie schreiben etwas auf.
Nein, das habe ich nicht gemacht.
Jetzt sind Sie wegen Mordes verurteilt worden. Fühlen Sie sich auch als Mörderin?
Nein.
Ja, und warum nicht?
Unter Mord verstehe ich was ganz anderes.
Ja, was verstehen Sie denn darunter?
Etwas sehr Brutales, etwas sehr von langer Hand Geplantes, etwas Schandhaftes, etwas Bösartiges.
Und was haben Sie getan?
Wahrscheinlich das Gleiche, aber das ist kein Grund für mich. Wenn ich jetzt sage, dass es vielleicht eine gewisse Erlösung war, dann ja, das trifft es auch nicht so wirklich.
Wer sollte denn erlöst werden?
Ich habe eine Theorie gelesen, bei der nicht die Opfer erlöst werden sollten, sondern die Täter.
Lassen wir mal diese Theorien beiseite. Ich möchte von Ihnen lieber wissen, was haben Sie empfunden, wie haben Sie das erlebt?
In gewisser Weise sollten Sie schon erlöst werden, aber nach einer geraumen Zeit werden die doch sowieso erlöst werden. Ich meine, ich hätte da überhaupt gar nicht eingreifen brauchen.
Kann es sein, dass Sie diese Situation einfach nicht mehr ertragen haben? Dass Ihnen das im Laufe der Jahre zu viel geworden ist?
Ja, so wird es gewesen sein, ja.
Dann haben also nicht nur die Patienten gelitten, sondern Sie auch?
Ja. Wahrscheinlich, ja.
Was ist für Sie ein würdevolles Sterben? Wie geht das? Keine Apparatemedizin mehr?
Nein. Nein, Apparate schon, aber irgendwo ist eine Grenze. Eine Therapiegrenze erreicht. Wo ist die Grenze? Wo hören wir auf? Wo lassen wir los? Und wie machen wir dann weiter? Ich bin nicht Herrscher über Leben und Tod, um Gottes Willen.
Sie sind es gewesen, faktisch. Sie haben das gemacht.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ja. Das war ja auch nicht so positiv, was ich gemacht habe. Das weiß ich auch.
Auch nach den Buchstaben des Gesetzes nicht.
Ja, in unserem Land ist es eine Straftat, ja.
Und in vielen anderen Ländern auch.
Ja.
Also, waren Sie so eine Art gerechte Vollstreckerin?
Ich weiß nicht, was ich war, aber das klingt sehr hart.
Das ist ja auch hart. Wenn Sie das Leben eines Menschen beenden, dann ist das gravierend.
Das klingt ja sehr heroisch.
Naja, Sie haben entschieden. Sie haben vollstreckt. Also ich könnte das jetzt auch in wärmere Worte kleiden. Aber ich denke mal, das muss man auch mal so ansprechen. Ich sehe, dass Marianne noch nicht bereit ist, sich auf die Gefühlsebene einzulassen. Deshalb lenke ich das Gespräch auf einen Aspekt, der bei allen Serienmördern zu beobachten ist und das Töten stark begünstigt. Gab es auch mal so etwas wie Routine? Tötungsroutine, dass Sie sich gar nicht mehr groß überwinden mussten?
Nein. Nein. Da muss schon irgendwas, muss schon ein Auslöser gewesen sein. Wenn das Gewöhnung gewesen wäre, dann wäre ich ja in den Dienst gekommen und hätte gesagt, und was ist hier jetzt so los? Wer ist jetzt der Nächste? Wer ist als Nächster dran? Nein. Wenn ich das so fortführe, das, nein.
Ja, mit Gewöhnung meine ich eher, dass es irgendwann mal einen Punkt gab, wo die Hemmung nicht mehr so groß war. Vielleicht gab es gar keine mehr. Gab es da etwas, wo Sie drüber mussten?
Nein, da gab es nichts, wo ich drüber musste.
Dann frage ich Sie jetzt mal was. Wenn das so war, dann hätten Sie mit dem Töten viel früher anfangen müssen.
Das weiß ich ja nicht. Das ist genau das, was ich nicht weiß.
Was hätten Sie denn tun können, damit es nicht so weit kommt? Sehen Sie da Möglichkeiten?
Ja, man hat mir gesagt, ich soll. Ich hätte vielleicht kürzer treten sollen, Teilzeit machen oder sowas. Ich habe mich das auch gefragt, aber ich bin zu der Meinung gekommen, dass es mir Freude macht am Krankenbett. Und ich wollte das einfach so weitermachen. Und ich hätte es ja auch später machen können. Mehr Freizeit.
Darf ich Ihnen etwas zu bedenken geben?
Ja, bitte.
Körperliche Kraft allein reicht nicht aus.
Ja, das stimmt. Das hat mir vielleicht gefehlt, diese andere Kraft. Ich habe das Sterben verkürzt, nicht das Leben. Das Sterben habe ich verkürzt und das bereue ich auch nicht. Aber in dem Zustand, in dem ich damals war, wäre das wahrscheinlich auch so weitergegangen.
Denken Sie heute noch an die Opfer?
Nein. Wo liegt denn da der Sinn drin?
Typisch für eine Serienmörderin. Keine Gedanken an die Opfer, keine Reue. Aufgrund meiner Vorbereitungen weiß ich aber, dass Marianne sehr religiös ist. Damit werde ich sie jetzt konfrontieren. Ich möchte jetzt mal auf Ihren Glauben zu sprechen kommen. Das kennen Sie ja, das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Wie halten Sie es denn damit?
Es gibt auch das Gebot, du sollst nichts Schlechtes reden wider deinen Nächsten. Es gibt viele Gebote. Du sollst nicht töten. Das Gebot ist auch verletzt worden.
Sind Sie jetzt nun eine religiöse Person?
Ja.
Ja, dann haben Sie das Gebot auch verletzt.
Ja.
Sie haben auch mal gesagt, Gott habe immer mit am Bett gestanden, wenn es passiert ist. Können Sie mir das mal erklären?
Ja, das ist auch weit formuliert worden. Ich weiß, dass Gott immer für mich da ist. Und alles, was ich bin, bin ich durch ihn geworden. Es gab in meinem Leben auch viele Momente, wo ich Entscheidungen treffen musste und ich wusste immer, Gott wird mir sagen, wie ich handeln soll.
War das bei den Taten auch so? Hat Gott sie geleitet?
Das kann sein. Aber das war meine Entscheidung.
Was haben Sie denn gefühlt, wenn Sie so eine Überdosis gespritzt haben?
Hab gar nichts gefühlt. Ich habe das beobachtet.
Ein Leiden?
Nein, kein Leiden. Das war ein ruhiges Hinübergleiten. Das hat mich auch ganz ruhig gemacht.
Das heißt?
Also nein. Das heißt, dass ich vorher nicht aufgeregt war.
Aber das heißt doch, dass Sie das Erlösen von Leid auch beruhigt hat.
Ja, das hat mich auch beruhigt. Ich hab so viele Menschen so furchtbar leiden sehen. Vielleicht wollte ich das nicht mehr so hinnehmen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Methode war.
Marianne Löhr hat versucht, sich mir gegenüber als Sterbehelferin zu präsentieren, doch letztlich projizierte sie ihre eigenen privaten und beruflichen Probleme auf die Patienten und versuchte durch die Tötungen ihr eigenes Leid zu lindern. Menschen wie Marianne Löhr werden erfahrungsgemäß nur im Rahmen von seelischen und beruflichen Überforderungen zu Tätern und instrumentalisieren ihre Opfer eher unbewusst. Ein Mahnruf für alle Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern.
Das war ein Podcast von Crime and Investigation, dem True Crime Sender im deutschen Fernsehen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir euch einen neuen Fall präsentieren. Natürlich freuen wir uns über Kommentare, Likes und Shares und großzügige 5-Sterne-Bewertungen in den Podcast-Apps. Am Ende bleibt uns nur noch zu sagen, passt auf euch auf. Man weiß nie, wer da draußen wartet.